Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Als wäre Corona nicht so schon Albtraum genug. Doch nun hat sich eine neue Variante des Virus entwickelt. Was zunächst mal nicht ungewöhnlich ist, es verändert sich ständig. Doch diese Mutation macht das Virus offenbar noch sehr viel ansteckender als die bisherigen. In Großbritannien, vor allem in Südengland und der Hauptstadt London, breitet sich diese Corona-Variante gerade rasant aus. Die Reaktionen der europäischen Nachbarn sind drastisch, damit es sich nicht auf Kontinentaleuropa ausbreitet. So verkündete etwa der deutsche Gesundheitsminister am Abend:
Deswegen in guter Zusammenarbeit mit dem Verkehrsminister wird ab Mitternacht jeder Flug aus Großbritannien nach Deutschland untersagt. Und deswegen werden wir morgen mit einer Verordnung der Bundesregierung alle Einreisen aus Großbritannien und aus Südafrika, denn auch dort gibt es eine vergleichbare Mutation des Virus, auch einschränken.
Ähnliche Schritte hat auch eine ganze Reihe anderer europäischer Länder eingeleitet, etwa zuerst die Niederlande, dann Belgien und Italien. Und Frankreich hat gleich sämtliche Einreisen aus Großbritannien, also auch per Zug oder per Fähre, für zunächst 48 Stunden ganz ausgesetzt. Wie sie auf der Insel mit der rasanten Ausbreitung des mutierten Coronavirus umgehen, berichtet Annette Dittert.
Der Piccadilly Circus am Sonntag vor Weihnachten. London, eine Geisterstadt. Seit Mitternacht gilt hier und im Südosten Englands die höchste Alarmstufe. Der Grund? Eine neue Variante des Virus, die deutlich ansteckender ist als das bislang Bekannte. Wenn das Virus seine Angriffsmethode ändert, müssen auch wir anders reagieren. Und als Ihr Premierminister glaube ich, dass es hier keine Alternative für mich gibt. Sein medizinischer Chefberater erklärte, die neue Variante sei nicht gefährlicher als die alte. Dennoch, bitte verreisen Sie nicht aus diesen Gebieten. Das ist riskant für all die, die noch nicht mit dieser Variante infiziert sind. Die Bahnhöfe Londons wurden dennoch überrannt gestern Abend. Und auch die Abstandsregeln konnten in überfüllten Zügen nicht eingehalten werden. Der Gesundheitsminister Matt Hancock erklärte heute Morgen, man habe so schnell und hart handeln müssen, da die neue Variante des Virus 70% ansteckender sei. Diese neue Variante ist außer Kontrolle geraten. Ein furchtbar schwieriges Ende eines furchtbaren Jahres. Und es ist einfach wichtig, dass sich jetzt wirklich jeder so verhält, als ob er selbst das Virus habe. Dennoch gehen britische Wissenschaftler davon aus, dass die neue Variante nicht für schwerere Verläufe sorgt und dass der Impfstoff auch weiterhin greift. Ja, der Impfstoff wird weiter funktionieren. Er provoziert ja ganz verschiedene Immunreaktionen, Antikörper und Zellveränderungen. Und das ist ein sehr umfassender Schutz, der auch bei diesen Varianten und Mutationen greifen dürfte. Schottland kündigte unterdessen heute an, den Grenzverkehr mit England ab sofort unterbinden zu wollen. Leider, und es tut mir wirklich leid, muss ich diese Grenzschließung über die ganzen Feiertage aufrechterhalten. Wir können einfach nicht riskieren, diese neue Variante ins Land zu holen. In London erklärte Johnson heute Abend, der Lockdown für den Südosten Englands gelte bis mindestens Ende Dezember.
Markus Preis in unserem AD-Studio in Brüssel. Ein EU-Land nach dem anderen hat heute Abend den Flug oder gar den kompletten Reiseverkehr aus Großbritannien für sich gestoppt. Gibt es da aber mittlerweile nicht eine gemeinsame länderübergreifende Strategie?
Naja, man muss sagen, Grenzschließung, Einreisebeschränkung, das ist nationale Kompetenz. Aber es gibt durchaus den Versuch, das eben gemeinsam sehr schnell zu regeln. Es gab heute schon diverse Videokonferenzen dazu, morgen früh ein erneutes Krisentreffen. Stand jetzt ist es aber eben nicht einheitlich. Es gibt Länder, die haben für sich schon Reisebeschränkungen in Kraft gesetzt. Also da gibt es Unterschiede in der EU. Dann geht es auch um die Frage der Dauer. Belgien zum Beispiel sagt, es soll erstmal für 24 Stunden gelten. Frankreich für 48 Stunden. Die Niederlande sagen durchaus auch bis zum Jahresende. Und dann gibt es auch noch Unterschiede dabei, wer jetzt eigentlich das Ziel ist. Die meisten Länder haben Reisebeschränkungen für den Personenverkehr in Kraft gesetzt. Frankreich aber heute Abend auch gesagt, wir wollen auch keinen begleiteten Güterverkehr, also zum Beispiel mit Lkw-Fahrern, wohingegen Belgien zum Beispiel sagt, wir möchten, dass der Frachtverkehr weiterlaufen kann wie bisher. Also da gibt es durchaus noch Unterschiede.
Aber wie auch immer, werden wir diese Mutation durch eine Isolation Großbritanniens denn rechtzeitig überhaupt noch aufhalten können?
Ja, das ist die Frage, die man heute Abend nicht beantworten kann. Fest steht auf jeden Fall, es gibt bestätigte Fälle von den Gesundheitsministerien in den Niederlanden, in Italien und in Dänemark. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, in Deutschland gibt es noch keinen bestätigten Fall. Und man braucht jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage Zeit, um mehr über dieses Virus zu erfahren und auch einen Überblick zu bekommen, ob es denn im Rest der in der EU schon weiter verbreitet ist. Und solange man diese Unsicherheit hat, da greift man eben zu den strikteren Maßnahmen. Und die bedeuten eben Einreisebeschränkungen und Grenzschließungen.
Markus, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Brüssel. Ja, auch wenn man noch nicht allzu viel weiß über diese neue Mutation des Virus, die Experten gehen davon aus, wir haben das ja auch gerade im Beitrag aus London gehört, dass der Impfstoff auch dagegen wirken wird. Morgen nun will die Europäische Arzneimittelagentur ihre lang ersehnte Beurteilung des BioNTech-Pfizer-Serums abgeben. Fällt die wie erwartet positiv aus, dann kann es dann auch nach Weihnachten bei uns losgehen. Doch in dieser Erwartung schleichen sich Misstöne und Kritik. Deutschland werde zu schleppend mit dem Impfstoff versorgt. Tom Schneider.
Die Impfvorbereitung in dieser Pflegeeinrichtung im bayerischen Eichstätt beginnt sie mit einem Informationsgespräch. Die entscheidende Frage am Ende.
Würden Sie sich gegen Corona impfen lassen?
Also ich lasse mich impfen. Wir haben es reichlich überlegt.
Ja, und Sie, Frau Bauer?
Ich auch.
Sehr schön.
Hoffnung setzen so einige Bewohner in die Impfung, wenn sie denn tatsächlich direkt nach Weihnachten losgeht. Aber es sind längst nicht alle.
Es ist so 50-50 im Moment. Bei den Bewohnern ist es so, dass die rüstigen Bewohner sich momentan eher dagegen entscheiden oder noch sehr unsicher sind.
50% Impfzustimmung, eine Momentaufnahme hier im Heim, die nicht repräsentativ ist. Die Bundesregierung strebt eine weit höhere Quote an, hat gerade noch mal Impfstoff nachbestellt. Bayerns Ministerpräsident Söder befürchtet, dass die Regierung den tatsächlichen Bedarf falsch einschätzt.
Wir brauchen so viel Impfstoff wie möglich. Im Moment ist noch nicht viel da. Das heißt, es wird zwar alles verimpft, was geimpft werden kann, aber wir werden mehr brauchen. Und deswegen ist es notwendig, nicht nur entsprechend mehr Impfstoff zu bestellen, sondern auch mitzuhelfen, dass die Produktionskapazitäten ausreichen.
Der Gesundheitsminister weist das zurück, spricht im Bericht aus Berlin von einem Prozess des Hochfahrens der Bestellmenge, der in jedem Land das Impft genauso ablaufe. Auch spreche man mit BioNTech, um Impfstoff in Deutschland zu produzieren. Ob die deutschen Impfzentren optimal funktionieren, müsse sich dann im Betrieb erweisen.
Es wird am Anfang ruckeln, da gibt es jetzt auch nichts drum herum zu reden, bei einer so groß angelegten organisatorischen Aktion. Aber wir können das Zug um Zug miteinander jetzt ja auch lernen im Hochfahren. Die Impfdosen, die verfügbar sind, da bin ich sehr sicher, die werden sehr zügig auch zur Verimpfung kommen.
Wenn die weihnachtliche Hoffnung der Regierung nicht noch durch die Nachricht aus Großbritannien eingetrübt wird. Trotz Warnung reisen Deutsche dieser Tage auch ins Ausland. Dass Reisende das veränderte Virus mit nach Deutschland bringen könnten, sorgt den Gesundheitsminister.
Dass Viren sich verändern, ist nicht ungewöhnlich. Aber eine deutlich schnellere Übertragbarkeit, wie sie in diesem Fall vermutet wird, die würde natürlich viel verändern. Und deswegen ist es wichtig, den Eintrag nach Deutschland auf Kontinentaleuropa zu unterbinden.
Dass sich die Risikogruppen für den Impfstoff entscheiden und der am Ende auch so gut wirkt wie erwartet, darauf hofft die Regierung.
Nicht erst seit Corona boomt der Onlinehandel. In der Union gibt es aber jetzt Pläne, die Geschäfte per Mausklick mit einer Steuer zu belegen, um den stationären Handel zu fördern. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Linda Zervakis.
In einem Positionspapier fordern zwei Unionsabgeordnete eine Abgabe, die linear mit dem Bestellwert steigen soll. Reine Online-Händler sollten sie direkt an das Finanzamt abführen. Ausgenommen wären Händler mit einem Ladengeschäft, die auch online verkaufen. Zur Begründung heißt es in dem Papier, reine Online-Händler nutzten die kommunale Infrastruktur, ohne sie jedoch wie die stationären Händler über die Gewerbesteuer zu finanzieren. Die Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien stecken fest. Ein Treffen zwischen den Chefunterhändlern in Brüssel brachte auch heute kein Ergebnis. Strittig sind unter anderem die Fischereirechte. Dabei geht es zwar um einen kleinen Anteil des Handelsvolumens, doch ohne eine Einigung in dieser Frage kann es keinen Vertrag geben. In den USA zeichnet sich eine Einigung im Streit über ein weiteres milliardenschweres Corona-Hilfspaket ab. Es sieht unter anderem Unterstützung für Arbeitslose vor. Republikaner und Demokraten näherten sich so weit an, dass voraussichtlich noch heute im Kongress abgestimmt werden kann. Eine Frist dafür läuft um Mitternacht Washingtoner Zeit ab. Wenn es keine Einigung gibt, müsste die Regierung alle Ausgaben stoppen. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Bombenanschlag auf den Konvoi eines Politikers mindestens 9 Menschen getötet worden. Weitere 20 Personen wurden verletzt, unter ihnen der Abgeordnete. Bislang bekannte sich niemand zu der Tat. Präsident Ghani verurteilte den Anschlag, machte aber ausdrücklich nicht die radikal-islamischen Taliban verantwortlich. Mit ihnen laufen derzeit Friedensverhandlungen.
Auch in der Fußball-Bundesliga wirbelt Corona weiter einiges durcheinander, wie zum Beispiel die Aufstellung der Mannschaft aus Wolfsburg, Julia Büchler.
Ja, erst ein paar Stunden vor Anpfiff war für die Wölfe klar, 5 Spieler fallen für heute aus. 2 waren positiv auf Corona getestet worden und 3 weitere Spieler wurden als unmittelbare Kontaktpersonen eingestuft und sind deshalb ebenfalls in Quarantäne zu Hause und nicht auf dem Fußballplatz. Der Trainer musste also improvisieren und das ist ihm ganz gut gelungen. Wolfsburg gewinnt gegen Stuttgart in einem Spiel, in dem es nur ein ganz kurioses Tor gab, aber jede Menge Stritt.
Es ist der Abend der entsetzten Gesichter. Stuttgart-Coach Pellegrino Matarazzo. Waldemar Anton versteht seine Fußballwelt nicht mehr. Yannick Gerhardt staunt und wundert sich. Nicolas Gonzalez hätte so gern einen Elfmeter, nachdem er vom Wolfsburger Riedle Baku im Strafraum weggecheckt wird.
Ich denke, eher faul als kein Foul.
Also Elfmeter, so die Einschätzung von Matarazzo, rümpft die Nase und blickt dann doch relativ gelassen auf eine weitere strittige Szene. Wout Weghorst hat zunächst eine gute Gelegenheit für den VfL. Die Sache scheint geklärt. Aber dann segelt der Ball noch einmal herein auf den Kopf von Yannick Gerhardt. Tor. Nein, kein Tor. Schiedsrichter Florian Bartstübner hat einen Foul gesehen. Wolfsburgs Spieler mit der Nummer 21, Bartosz Bialek, hat seinen linken Arm zur Hilfe genommen und den Gegenspieler sachte weggedrückt.
Der Schiedsrichter hat mir mitgeteilt, dass Bartosz, glaube ich, den Gegner berührt hat. Und ja, war natürlich bitter, ich hätte gerne ein Tor erzielt, aber die 3 Punkte sind wichtiger.
Entsetzen bei Waldemar Anton. Der hat Redebedarf, obwohl sein rustikaler Einsatz zweifelsfrei ein Foulspiel ist. Den fälligen Freistoß führt Josip Brekalo aus und Ping-Pong ist er drin. Der Treffer des Spiels. Was für ein Tor.
So ein Eiertor.
Noch 2-3 Mal abgefälscht, ich weiß gar nicht, wie oft es war. Auf jeden Fall, ja. Ist ärgerlich.
Also noch einmal, 1-2. Kullertor.
Ich glaube, heute wäre sicher mehr drin gewesen.
Da ist was dran. Denn Gonzalez hat die einwandfrei beste Chance des Spiels. Entsetzt Roberto Massimo. Gonzalez kann es nicht fassen. Und zur allgemeinen Wolfsburger Glückseligkeit klärt vor der Linie Martin Pongratic. Der VfL gewinnt 1-0. Und Stuttgart hatte offen hörbar kein Problem damit, bei den von Corona-Fällen gebeutelten Wolfsburgern überhaupt anzutreten.
Man hält Abstand, vielleicht gibt man so ab und zu einen Faust, aber dann, danach wäscht man sich die Hände und alle Leute sind getestet, deswegen habe ich mir keine Gedanken.
Und so treffen sich die Fäuste. Stuttgart verliert erstmals auswärts und Wolfsburg geht als Tabellenvierter ins neue Jahr.
Und schon am Mittwoch geht es für Stuttgart im DFB-Pokal weiter. Der Gegner Freiburg. Und die sind gerade richtig gut drauf, landen in der Bundesliga. Den 3. Sieg in Serie. Seit Ende November sind sie sogar ungeschlagen. Mit Vollgas geht's also durch die Weihnachtszeit. Und passend zum 4. Advent gab es heute gegen Hertha BSC auch gleich 4 Tore. Und ein Spieler war deshalb ja ganz hin und weg.
Es läuft beim SC Freiburg und ganz besonders bei Vincenzo Grifo. Der 27-Jährige ist in bestechender Form und auch gegen die Hertha in den dunklen Trikots war der italienische Nationalspieler bestens aufgelegt. Das 1-0 in der 7. Minute, ein Tor mit Seltenheitswert.
Das ist, glaube ich, das Schönste, was es gibt, weil ich habe in meinem Leben echt noch kein Kopfballtor gemacht. Mit Nils habe ich gewettet um eine Waschtasche und der liebe Onkel wird auch sehr, sehr arm sein, weil ich habe ein paar Wetten am Laufen, weil viele mir das nie zugetraut haben, dass ich ein Kopfballtor mache, auch selbst der Trainer nicht. Aber der hat ab und zu gesagt, ich soll ja mal endlich ein Kopfballtor machen.
Und beinahe hätte Grifo kurz vor der Pause mit dem Fuß auf 2:0 erhöht. Die Hertha 45 Minuten lang komplett neben der Spur.
Wir haben im Vorfeld bestimmt dreimal in einer Ansprache gesagt, dass Freiburg mega aggressiv sein wird und dass wir da mindestens genauso viel Energie reinwerfen müssen. Und diese Energie war überhaupt nicht auf dem Platz, erste Halbzeit. Das war mir absolut schleierhaft.
Umso überraschender das Gesicht der Berliner nach der Pause. Dodi Lukebakio, nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel mit dem 1:1. Es war die stärkste Phase des Teams von Bruno Labbadia. Weitere Glücksgefühle gab es aber nur noch auf der anderen Seite. Ermedin Demirovic und sein erstes Tor in der Bundesliga.
Es geht einfach ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich habe darauf gewartet. Jetzt bin ich da, habe ein Tor gemacht. Dann reicht es auch noch zum Sieg. Ja, extrem glücklich. Die Gefühle sind unbeschreiblich im Moment, ja.
Die 67. Minute. Grifo als Vorbereiter für Manuel Gulde das 3:1. Es war die 5. Torbeteiligung im Dezember für den werbenden Vater Vincenzo Grifo.
Vielleicht vor Euphorie geht es mir so gut. Und natürlich freut man sich immer auf den Nachwuchs. Aber ja, ich spüre einfach, dass es im Moment läuft und dass man gut drauf ist, dass man fit ist und ja, dass man das einfach mitnimmt, die Euphorie.
In der Nachspielzeit gab es nach diesem Foul an Höhler noch einen Strafstoß für die Breisgauer. Nils Petersen verwandelte sicher zum 4:1 Endstand. Der SC Freiburg in der Adventszeit, eine strahlende Erfolgsgeschichte, auch wegen Vincenzo Grifo.
Die Tabelle nach dem 13. Spieltag. München führt vor Leverkusen, Leipzig und Wolfsburg auf den Europa-League-Plätzen Dortmund und Union Berlin. Stuttgart ist 7. Freiburg führt die zweite Hälfte an, dann Augsburg, Hoffenheim, Bremen, Hertha BSC und Köln. Und in der Abstiegszone Bielefeld auf dem Relegationsplatz vor Mainz und Schalke bleibt Schlusslicht. Jede Menge erste Plätze für deutsche Sportler gab es heute im Wintersport. Arndt Peiffer zum Beispiel überraschte sich beim letzten Rennen des Jahres quasi selbst mit dem ersten Sieg in dieser Saison für das deutsche Biathlon-Team.
Arndt Peiffer brüllt die Freude raus. Sieger im Massenstartrennen von Hochfilzen in Österreich. Zu Beginn steckt Peiffer noch im Stau. 30 Biathleten kämpfen über 15 Kilometer um den Sieg. Viermal schießen. Wer nicht trifft, muss in die Strafrunde. Peiffer bleibt fehlerfrei und kämpft auf der Schlussrunde gegen den Schweden Martin Ponziluoma um den Sieg. Kurz vorm Ziel der entscheidende Angriff des Deutschen. Am Ende feiert Peiffer den ersten Massenstarterfolg seiner Karriere überhaupt. Peiffer vor Ponziluoma und dem Norweger Taje Bö.
Ein ersehnter Sieg also im Biathlon. Rennrodler Felix Loch dagegen, der kennt gar nichts anderes. Er ist am Dauerjubeln. Beim Weltcup in Winterberg gewinnt er schon wieder das 5. Rennen in Folge. Ja, und ein Abo auf Platz 1 scheint auch Bobpilot Francesco Friedrich zu haben. Gestern Bahnrekord, heute Startrekord im Zweier in Innsbruck Eagles und damit auch der nächste Sieg. Und doppelt feiern kann auch ein nordischer Kombinierer.
Erneuter Sieg für Vinzenz Geiger beim Weltcup der nordischen Kombinierer im österreichischen Ramsau. Nach dem Springen lag der Oberstdorfer auf Rang 7 mit 15 Sekunden Rückstand auf den Sprungbesten, dem Norweger Jan Magnus Rieber. Wie schon gestern kam es zwischen den beiden zur Entscheidung im Zielsprint. Auch diesmal war Geiger stärker. Insgesamt der 5. Weltcupsieg seiner Karriere. Für ein sehr gutes deutsches Mannschaftsergebnis sorgten Riesler auf Platz 3, Frenzel auf 6 und Feist auf 7.
In Österreich liegt Schnee und wir blicken aufs Wetter bei uns. Wie starten wir denn in die letzte Adventswoche, Carsten?
Ja, definitiv nicht winterlich. Es wird bewölkt sein, es wird windiger und es wird regnerisch. Und dazu steigende Temperaturen. Gut zu sehen am 15-Tage-Trend von Nürnberg bis zum Mittwoch, also bis zum 23. Dezember, steigen die Temperaturen deutschlandweit an, erreichen zum Teil 14 bis 16 Grad. Aber dann am Heiligen Abend, am Donnerstag, am 24. kommt die kältere Luft. Und am Heiligen Abend abends und in der Nacht zum 25. könnte es zumindest in den Mittelgebirgen, zum Teil aber auch in tieferen Lagen schneien. Zumindest ein bisschen. Und damit schauen aufs aktuelle Wetter. Da haben wir eine Gefahrenmeldung und zwar jetzt in der Nacht für den Osten Bayerns. Da gibt es teilweise gefrierenden Regen. Tagsüber dann morgen Vormittag ruhiges Wetter. Auch noch etwas Sonnenschein dabei. bevor am Nachmittag das erste größere Regengebiet und zum Abend vor allem sich hier in den Westen reinschiebt. Die Temperaturen liegen morgen früh im Osten Bayerns teilweise noch bei minus einem Grad, sonst ist es überall frostfrei. Tagsüber steigen sie auf 4 bis 10 Grad. Und in den nächsten beiden Tagen, am Dienstag und Mittwoch, ziehen die Hauptregengebiete hier im Westen rein und erreichen vor allem immer wieder die Mitte. Und speziell in den Mittelgebirgen, zum Beispiel auch so Rothaargebirge Sauerland, muss dann am Mittwoch mit lokalen Überschwemmungen gerechnet werden. Aber ab Donnerstag wird es ja kälter.
Ja, leider alles kein Schnee, nur Regen. Aber danke für diese Aussichten, Carsten Schwanke. Das war's von uns. Die nächste Tagesschau, die gibt's um 1.10 Uhr. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Dann begrüßt Karin Mioska Sie an dieser Stelle. Ihr und Ihnen einen guten Start in die Weihnachtswoche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.